Sie hören Turtlezone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Turtlezone Tiny Talks. Sie hören die Episode 175.
Und auch an diesem 9. Dezember begrüßen Sie Michael Gebert und natürlich mein Co-Host Oliver Schwarz. Servus, Oliver.
Hallo, Michael. Gestern war der 2. Advent und Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und damit natürlich auch die alljährliche Frage der Geschenke.
Die hatten wir des Öfteren und auch heute beschenken wir uns und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Pause bei Turtlezone Tiny Talks wieder mit einer ganz frischen neuen Podcast-Episode.
So ist es. Und die Geschichte der Weihnachtswunschzettel ist übrigens lang, Michael. Nachdem ursprünglich damit vor allem gute und fromme Wünsche an die Empfänger in Schönschrift verfasst wurden, drehte sich das dann im Laufe des 19. Jahrhunderts hin zu den eigenen Begehrlichkeiten. Im Spielzeughandel gab es dann plötzlich sogar schon vorgedruckte Wunschzettel.
Ja, da ist natürlich leider die Kreativität ein bisschen raus und auf den dann auch draufsteht, denn heutzutage meist dann auch natürlich die hochpreisigen Produkte, dessen Begehrlichkeiten die jeweiligen Marken dann mehr oder weniger subtil in die Köpfe der kleinen und großen Kinder einpflanzen. Also man sieht das ja auch werblich wirklich schon fast subliminal an allen Ecken, damit da die großen und kleinen Kinder ganz gereizt werden. Zur Perfektion beherrscht das dann natürlich auch eine Firma wie, was würdet ihr raten, Apple.
Und nicht nur die, Michael. Das haben eigentlich Marken aus allen Segmenten gut drauf und das Christkind oder der Weihnachtsmann wirken ein wenig wie Filialleiter eines Luxuskaufhauses. Manchmal aber auch wie Cheflogistiker, wenn der Wunsch so begehrt ist, dass man zaubern muss, um das Geschenk rechtzeitig unter den Baum zu bringen.
Ja, es ist natürlich sehr, sehr materialistisch und du erzählst ja immer, dass du dir einen 48-Stunden-Tag wünschst und natürlich, ja, so Gott will, Weltfrieden. Beides ja ziemlich üppige, dreiste und fast schon kaum zu erfüllende Herzenswünsche. Also geht's ein bisschen kleiner, zum Beispiel mit einer Apple Vision Pro oder einem iPhone 16 Pro. Halt was Bescheidenes.
Wünsche darf man ja wohl haben, Michael. Aber jetzt mal wieder ganz ernst, haben nicht viele von uns schon ohnehin so viel Hightech, Fashion und Luxusprodukte, dass es mal wieder an der Zeit ist, sich um echte Herzenswünsche zu kümmern.
Sarkasmus ein, Gott bewahre natürlich. Willst du unsere notleidende Wirtschaft denn noch mehr in den Keller und in die Deindustrialisierung führen, ist die große Frage. Und wer weiß, was bei der Bundestagswahl dann im nächsten Jahr rauskommt. Da müssen wir uns und dem Handel doch wenigstens zur Weihnachtszeit ein letztes großes Konsumfest dann auch gönnen.
Immer diese Dystopien. Olaf Scholz kämpft doch für dich, für mich und für Deutschland. Habe ich auf einem Plakatmotiv gelesen. Es wird also alles gut, wobei ich schon einen Wunsch hätte.
Ja, so geht es natürlich immer los. Also, doch, ich höre.
Ein Fotoapparat, der telefonieren kann, das wäre so toll.
Oh ja, wie kann man denn auf so eine fast schon verwegene Idee am Montagmorgen kommen? Ich denke mal, du hast das ein oder andere Foto vielleicht am Wochenende geschossen oder zu viel Glühwein oder dann doch ohne Glühwein heute früh und nur mit einer Tasse Kaffee im Studio. Tja, das ist doch schon fast zu futuristisch, wie ein Telefon das auch fotografieren kann.
Stimmt natürlich auch wieder, so verrückt ist ja noch nicht mal der Communicator aus Star Trek oder der AI-Pin von Human. Das wäre ja wie eine Hi-Fi-Anlage, die auch Personen befördern kann. Wer kauft denn dann noch Autos?
Ja, dieser Frage sollten wir in den nächsten Minuten auf jeden Fall mal nachgehen. Nach, wie üblich, unseren Sponsoren hinweisen. Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie merken schon, auf welches Debattenthema mein Co-Host Oliver hier hinaus will. Es geht um die Geschichte des Smartphones, deren Werbung und Spezifikationen sich wie bei einer Spiegelreflexkamera lesen und bei denen alles eine bedeutende Rolle spielt, nur nicht das Telefonieren.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von LivePR, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter livepr.de/info.
Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und der Episode 175. Und wir wollen heute mal aufrollen, wann das Smartphone vergessen hat, dass es ein Telefon ist und heute denkt, es wäre ein Fotoapparat.
Ja, immer dieses binäre Denken, ein aus schwarz-weiß. Wir haben 2024, Oliver, und da darf sich ein Telefon doch auch mal wie eine wunderbare Fotokamera auch im falschen Gehäuse fühlen. Ihr Rheinländer, seid doch immer so tolerant, das muss doch funktionieren.
Sind wir ja auch, Michael. Ich hatte trotzdem eine große Nikon-Kamera mit in Lissabon.
Ja, und das ist gut so. Und du hast dann abends natürlich im Restaurant oder für die Selfies dann doch sicher dein gutes Huawei-Smartphone rausgepackt und benutzt. Fluide bist du dabei vorgegangen, wie es sich so heute gehört.
Zugegeben. Dennoch finde ich die Launch-Events und die Werbung der meisten Smartphone-Hersteller mittlerweile einfach nur noch strange. Denn es wird ja über alles gesprochen, nur nicht mehr über Business oder Telefonieren.
Stimmt. Ja, komm endlich mal in diesem Jahrhundert an, mein Lieber. Verharre nicht in der alten Zeit, denn wer telefoniert denn hier noch? Und wenn, dann natürlich nicht am Ohr, sondern so, dass jeder mithören kann. Nur so Traditionalisten wie du, möglicherweise auch ich, die sogar noch ein Faxgerät besitzen. Sprachnachrichten via WhatsApp sind doch angesagt auch da. Videonachrichten, das ist das Ding der Zeit. Und für coole Bilder und Videos sind dann die neuen und alten AI-Features und Filter zuständig, damit alles blitzblank social-media-gerecht rauskommt.
Bevor ich jetzt etwas Unüberlegtes in der Adventszeit sage, möchte ich dich bitten, uns mal ein wenig aus deiner Sicht auf eine Zeitreise zurück mitzunehmen und die Zeitpunkte und Produktmeilensteine zu identifizieren, mit denen aus dem guten alten Telefon eine Digitalkamera mit viel zu kleinen Objektiven und viel zu viel Software wurde.
Sehr, sehr gerne übernehme ich diese Geschichte technologischer Innovation, aber auch muss man in der Kombination gesellschaftlicher Wandel, glaube ich, sehen, ist eine durchaus faszinierende. Denn versetzen wir uns mal zurück in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, 1950. Da waren die Anfänge dieser mobilen Kommunikation. Das waren natürlich wirklich die Albinos unter den Personen, die dann auch sowas hatten. Und das erste Autotelefon wurde eben nicht, wie man vielleicht denken mag, in einem Auto eines Architekten oder eines Bankers installiert. Nein, in Bremen, in einem Taxi, war dieses Gerät auch dann vorhanden für den Taxifahrer und den Gast. Der konnte das dann auch für wahrscheinlich deutlich mehr Geld als heute nutzen. Das wog damals 16 Kilo, also würde durchaus als Workout auch durchgehen und hat 15.000 stolze deutsche Mark gekostet. Und natürlich haben wir die Evolution der letzten Jahrzehnte dann gesehen und die Geräte wurden kleiner, erschwinglicher, aber nicht so, wie wir es heute kennen, eine Kopplung per Bluetooth oder Wi-Fi oder NFC oder anderen Technologien. Nein, die Geräte waren zunächst dann doch lange Zeit, also über 30 Jahre lang, immer wieder auch fest verbaut. Also von 1950 bis 1982 hat es gedauert, ein bisschen über 30 Jahre, bis dann wirklich der große Durchbruch kam. Das Nokia kam auf den Markt und mit einem Gerät, das nannte sich, erinnert mich so ein bisschen immer an die Marke Opel mit seinem Senator, das ist anscheinend der stehende Begriff der Oberklasse gewesen, es ist das Mobira Senator-Telefon gewesen. Und dieses Senator-Telefon, also wahrscheinlich für die Senatoren unter uns, war trotzdem jetzt kein Leichtfuß. 9,8 Kilo, also knapp unter 10 Kilo war das Ding, hatte einen eleganten Tragegriff und es konnte man dann eben erstmals jetzt auch außerhalb des Autos nutzen. Und kaum ein Jahr später kam dann eigentlich, und das muss man sich mal überlegen, das ging dann hauruckmäßig, also 83, kam Motorola auf dem Markt mit dem Gerät Dynatex 1000X, was dann das, was wir jetzt als Mobiltelefon identifizieren würden, am nächsten kommt. Und wir kommen also von, nochmal in Erinnerung, knapp ein 10-Kilo-Gerät, was man rumschleppen konnte, ein Jahr später 794 Gramm und hat 4000 US-Dollar gekostet. Also das ist schon mal brutalst weniger vom Gewicht, aber natürlich die Leistungsparameter waren da begrenzt aufs Telefonieren. Da reden wir noch nichts über Fotos. Die Fotothematik kam dann knapp ein Jahrzehnt später. Japan war so ein bisschen oder ist es immer noch das Epizentrum der großen Fotografie und da wurden dann erstmals auch Kameras in Mobiltelefone integriert. Und Toshiba hat ein Gerät rausgebracht, 1999, das Toshiba Kamesse, mit einer erstaunlichen Kamera, nämlich 0,1 Megapixel.
Wow.
Also da würde man heutzutage natürlich ein bisschen schmunzeln. Und das war dann auch erstmal über den kompletten asiatisch, primär japanischen Markt begrenzt. In Europa kannte man das bis 2002 überhaupt nicht und kannte auch dieses Toshiba-Gerät eigentlich nicht, sondern da musste wieder man warten auf Nokia, nämlich das Nokia 7650, was dann 2002 erstmalig auch Kameras integriert hatte. Das ging dann wirklich rapido, schnell voran, die Bildqualität. Die Hersteller haben gesehen, da ist anscheinend ein Riesenbedarf, dass man hier auch ja, Fotografie und kurze Videos schneiden möchte. Und die Firma Sharp, also ich kann mich nicht erinnern, dass die Firma Sharp heutzutage noch irgendwie Mobiltelefone herstellt, aber Sharp waren die ersten 2004 mit dem GX30, das dann 1 Megapixel hatte und Kurzvideos auch erlaubte, sprich auch den Speicherplatz hatte, dort hineinzugehen, also vor knapp 20 Jahren. Und dann, ja, wie es wahrscheinlich jeder schon erraten hat, kam ja durch diese phänomenale, auch historische Einführung des Smartphones mit dem Namen iPhone, Steve Jobs auf der Bühne, der ja vergleicht, das ist gleichzeitig ein Telefon, ein Computer und auch zusätzlich kannst du auch eine Musik hören, 2007, die neue Ära mit dem iPhone. Nokia hat dann versucht, schnell anzuschließen mit dem PureView 808 und hat erstmalig auch dort einen 41-Megapixel-Sensor verbaut, ist aber nie richtig angekommen, weil der Preis entsprechend hoch war. Und wenn wir jetzt mal wirklich fast forward zoomen, wir kennen ja die Geschichten des iPhones und auch der Androids, die ja, sagen wir mal, vom Namen her nicht mehr so, ja, kreativ, würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall so dynamisch waren wie das Dynatec 8000X und wie sie alle hießen, sondern wir haben ja hinten nur noch wirklich die Nomenklatur der Nummern dran von 1 bis 16. Also relativ langweilig, aber dann lässt sich es einfacher auch natürlich ablesen, wie viele Jahre die Geräte schon auf dem Markt sind, weil einfach jedes Jahr ein neues kommt. Und jedes Jahr, muss man sagen, ist das Thema Sprachqualität, Telefonie ausgelutscht. Da ist nicht mehr viel zu machen, weil das liegt ja nicht dann am Telefon, sondern mehr oder weniger am Breitbandausbau 5G, 4G oder 3G am Anfang, sondern der Fokus liegt hier jetzt eben auf Bildqualität, Verarbeitung, fortschrittliche Bildverarbeitungsalgorithmen, Stichwort AI und. Und ich glaube, jetzt diese Entwicklung, die wir hier sehen, ist auch begrenzt, weil irgendwann mal relativ kurzfristig, meines Erachtens, so ist zumindest mein Eindruck, hat sich das dann auch gegessen, weil wer soll denn dann diese super duper nachgeverschärften Fotos dann wirklich auch noch ja in dieser Masse haben? Ich habe letztens und das abschließend mal eine aktuelle Umfrage gelesen, wie viel an Bildern im Durchschnitt in Europa der normale Telefon, Mobiltelefonnutzer, und zwar übergreifend iPhone zu Android, iPhone sind da ein bisschen mehr, die am Rechner haben, beziehungsweise auf der Cloud haben und damit auf dem iPhone. Und das waren im Schnitt 17.800 Bilder. Also das ist natürlich schon gigantisch. Das ist so, ich mich zurück, wie wenn du dann zu den Großeltern kamst und dann wurdest du schon fast genötigt, die alten Alben nochmal durchzukauen. Jetzt natürlich mit dem Vorteil, dass die alle indiziert sind, Geotagging haben etc. etc. Also ich bin da gespannt, wie sich das weiterentwickeln kann und ich glaube, es wäre sinnvoll, sag mal, zum Thema Sinn und Unsinn eine Debatte anzustoßen, die du ja möglicherweise, da werfe ich dir den Ball jetzt mal rüber, schon mal beginnen kannst.
Vielen Dank, Michael, und an wirklich viele dieser Meinungen
beeilst, sonst kann ich mich auch noch gut erinnern. Und wenn jetzt ein verzweifelter Schar-Produktmanager die ganze Zeit schon versucht, hier im Studio anzurufen, dann sei auch dir mitgeteilt, Michael, ja, die Firma Sharp stellt noch Mobiltelefone her, die heißen Aquos auf Android-Basis. Und ein Modell, das Aquos R3, soll sogar eine ProPix 2 AI-Quality-Kamera besitzen.
Wow.
Wow, wow, wow. Also, gerne ein paar Gedanken von mir, denn ich finde ja vieles auch technologisch faszinierend, praktisch und nützlich, aber eben auch oft so übers Ziel hinausgeschossen, dass es schon fast unsinnig wird. Wir hatten vor den Sponsorenhinweisen ja auch im Spaß das Beispiel mit Autos und Halfeanlagen. Und natürlich ist es toll, dass die Autoradios mittlerweile so gut auf die Fahrzeuge abgestimmt sind, dass man einen sehr guten Sound hat. Und klar gibt es dann auch noch die Autotuner, die eine PA-Anlage einbauen, die das Wacken-Festival alleine beschallen kann. Alles prima. Trotzdem sieht man selten Werbung, in der das Auto, der Motor und die Fahrleistung völlig in den Hintergrund treten. Bei Smartphones ist das aber gerade bei den Top-Modellen immer mehr der Fall. Auf Lounge-Events wird ewig über die Fotofähigkeiten und Kooperation mit Hasselblad oder Leica gesprochen und immer weniger über besseres Telefonieren oder gar Business-Features. Natürlich gibt es auch für ernsthafte Fotografen viele Gründe, eine Kamera und ein internetfähiges Telefon miteinander zu verheiraten. Mit meiner großen Nikon wird jedes Bild auf Wunsch über das Smartphone, was dann wie ein Modem arbeitet, auf einen File-Server übertragen oder auch zur sofortigen Bearbeitung in einer Galerie auf dem Telefon abgelegt. Das ist eine tolle Sache, gerade wenn man schnell veröffentlichen will oder besondere Aufnahmen an einem sicheren Platz ablegen will. Und klar gibt es die Mehrzahl an Konsumern und Hobbyfotografen, denen eine große Kamera zu lästig ist und die das spontane Aufnehmen mit ihrem Handy lieben. Auch prima. Und auch dass hier die Qualität, selbst bei preiswerteren Smartphones, zumindest für die Darstellung am Bildschirm überzeugend ist, ist da auch eine schöne Sache. Aber wenn ich nun, Michael, statt 200 oder 400 Euro plötzlich 1000, 1500, 2000 Euro oder mehr ausgeben soll, das begründet wird mit einer Marketing-Mogelpackung, nämlich der Behauptung, dass das Telefon plötzlich eine Leica- oder Hasselblatt-Kamera wäre, dann vermisse ich zumindest ja wenigstens ein paar Telefonie- oder Business-Features für das viele Geld. Die werden nämlich mittlerweile extrem sträflich vernachlässigt, da selbst die absoluten Top-Modelle sich eben eher als Fotoapparat, als Fitnessuhr oder als Lifestyle-Objekt betrachten. Alles andere sollen dann eben Drittanbieter-Apps lösen. Die mitgelieferten, vorinstallierten Apps jenseits von Foto und Gesundheit haben sich irgendwie, so ist mein Empfinden, seit Jahren nicht weiterentwickelt. Also noch einmal, es ist toll, einen Bose oder Harman Kardon Sound im Auto zu haben. Wenn die Luxuskarosse aber gleichzeitig schlechter fährt als ein kleinen Wagen vor mehreren Jahrzehnten, dann liegen die Prioritäten der Hersteller einfach falsch. Und so gilt das eben auch für Smartphones. Ich weiß, das ist jetzt natürlich alles ein wenig zugespitzt, aber ich kann mittlerweile wirklich nur noch den Kopf schütteln, wenn angeblich 108 Megapixel Kamerasensoren in Smartphones verbaut werden, diese mittlerweile teilweise über mehr Mini-Objektive verfügen, als ein Oktopus im großen Ozean Arme hat und alles vor allem darauf mit Software getrimmt ist, dass die Bilder dann perfekt auf dem Handy-Display ausschauen, was sie zugegebenermaßen ja auch tun. Dennoch haben die Milliarden Fotos, die damit jährlich gemacht werden, oft nur sehr wenig mit der Kunst der Fotografie zu tun. Und Physik bleibt Physik. Vieles, was auf den extrem fein auflösenden Handy-Displays gut aussehen, ist halt mit Software-Algorithmen aufgepimpt und würde sich trotz imposanter Megapixel nicht als großformatiger Fotoabzug mit der Qualität einer echten Kamera vergleichen lassen. Und klar, ein guter Fotograf kann auch mit einem Smartphone starke Bilder erzeugen und jemand ohne Blick für das Motiv und ohne jegliches Fototalent wird vermutlich mit einer sündhaft teuren, großen Spiegelreflexkamera dennoch enttäuschendere Ergebnisse erzielen als mit seinem liebgewonnenen Smartphone. Es gibt also für alles einen Bedarf und für alles eine Zielgruppe. Nur warum bitte sehr darf ein Spitzentelefon heutzutage kein Telefon mehr sein? Warum warum wird so wenig Entwicklungskapazität in die Kernfunktionalität gesteckt? Denn wenn wir mal ehrlich sind, und da muss ich dir widersprechen, wir sind nicht in einer Perfektion angelangt, die man nicht mal weiterentwickeln kann. Unsere ersten Mobiltelefone, du erinnerst dich, die mit den langen Schwabbelantennen und, die mussten sich von der Empfangsleistung und Sprachqualität nicht vor ihren heutigen Fotoschwestern verschrecken.
Fall,
ja. Hier im Gegenteil. Ja. Und das Thema Datensynchronisation und Business-Funktionalität, was früher extrem wichtig war, das erlebt eher Rück- als Fortschritte. Außer vielleicht du bist in der puren Welt eines Hersteller-Ökosystems und kommunizierst und agierst ausschließlich mit anderen Jüngern dieses edlen Anbieters. Also Fazit, ich bleibe dabei, dieses Jahr zu Weihnachten lieber einen 48-Stunden-Tag, also mehr Zeit in diesem hektischen Welt und natürlich den Weltfrieden, den uns ja Santa Donald vollmundig versprochen hat.
Ja, lieber Oliver, dein Wort, dein Gottesohren. Also ich finde trotzdem einen positiven oder vielleicht ein positiver Punkt, den ich mit der ganzen Smartphone-Fotografie gesehen habe, ist, dass es doch eine Art Demokratisierung der Fotografie gibt, diese leistungsfähigen Kameras, die es sehr wohl ja auch sind, wohl damit auch Menschen zugänglich gemacht. Das, glaube ich, ist schon gut, spontan, Kreativität. Es ist natürlich völlig übertrieben, gerade auch die Bildwüchse Richtung Influencer etc. Aber bleibt festzuhalten, die Momente jetzt festzuhalten und zu teilen, das ist eine Revolution, das gab es vorher nicht. Die Schnellgeschwindigkeit ist natürlich Unsinn, auch die Masse an Informationen ist auch Unsinn, aber Risiken sind hier dabei natürlich Oberflächlichkeit und auch, und das finde ich, müsste man in Zukunft nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen, diese verzerrte Realitätsdarstellung. Also ob das jetzt KI-gestützte Bildverbesserungen sind oder Filter, die dann auch wirklich unrealistische Darstellungen der Welt fördern. Das können problematische Körperbilder sein, bis zu falschen Erwartungen. Wir haben darüber auch schon gesprochen. Also damit einhergehend, und ich glaube, das ist das, was du ja auch nochmal unterstrichen hast, der Verlust dieser fotografischen Fähigkeiten. Also diese Automatisierung vieler Prozesse, die ja der Fotograf so wahnsinnig gut und gerne macht, die Einstellung der Linse etc. etc. Das führt natürlich dazu, dass grundlegende fotografische Kenntnisse und Techniken verloren gegangen sind. Und wir beide haben es ja auch schon festgestellt, was auch erstaunlich ist, wenn du dann dein oder mein Smartphone jemandem in die Hand drückst und sagst, können Sie mal eine Aufnahme von uns oder diesem Ding machen? Und du schaust dir dann die Bilder an und denkst dir, warum ist denn das jetzt so völlig anders als jetzt dein Bild, was du machen würdest? Und da sieht man einfach, dass natürlich die Qualität hier auch immer noch im Auge des Fotografen oder der Fotografen liegen muss. Da kann Vorteile von Technologie genug da sein, aber dieses Bewusstsein, was gute Bilder ausmacht, wird nicht ersetzt durch diese ganzen tollen Tools, die es da so gibt oder Ökosysteme. Also ich bleibe dabei.
Absolut. Und das ist ja auch wirklich nicht die Schuld der Geräte. Das ist dann eher die Schuld des Marketings, was rund um diese Geräte gemacht wird. Weil in der Tat, also ich möchte mein Huawei-Smartphone auch nicht hergeben, weil man kann auch nicht in jeder Situation immer eine große Kamera dabei haben. Aber man sollte doch dennoch, finde ich, überlegen, nachdem es jetzt schon keinen BlackBerry mehr gibt und, doch wirklich mal wieder ein bisschen einen anderen Entwicklungsschwerpunkt zu setzen. Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, für das, was die Leute machen mit diesen vielen Bildern, die sie Tag für Tag produzieren, die in irgendwelche, wenn überhaupt, Online-Galerien auf ihrem Handy oder in ihrem Computer zu Hause ablegen, da werden ja gar nicht mehr wie früher Abzüge gemacht, da werden nicht mehr auf der großen Leinwand Diashows gemacht und. Also für den Zweck, da genügt eigentlich ein 200 bis 400 Euro Mittelklasse Smartphone, oder es ist dann eigentlich völlig egal, ob das Gerät jetzt nun 24 Megapixel 48 hat. Das ist doch alles völliger Wahnsinn, dass dann jedes Jahr immer wieder ein neues Modell zu verkaufen, das versucht wird, nach oben zu treiben, weil echte Fotografen, Profis mit den großen Kameras, die wissen ganz genau, dass die Profimodelle, die allerteuersten, die Topmodelle von Nikon oder Sony oder Canon, die haben eigentlich eher weniger Megapixel auf dem Sensor als die preiswerteren Konsumerschwestern, weil damit letztendlich mehr Licht eingefangen werden kann. Wenn ich versuche, auf Teufel komm raus, viele Megapixel zu erzeugen, und dann habe ich auch noch wie bei den Smartphones eben eigentlich ja gar keine echte Optik da drin, egal was erzählt wird. Man sieht es ja ja, dann geht das Ganze nur über Software. Und das sieht dann, wie gesagt, auf diesen extrem hochauflösenden Bildschirmen, die wir ja alle dann mit uns rumtragen, auch zugegebenermaßen sehr, sehr beeindruckend aus, gerade auch in schwierigen Lichtverhältnissen. Was wir da früher für Licht aufbauen mussten mit den großen Kameras, das ist einfach faszinierend, was da so ein Smartphone macht. Aber es ist eben einfach dann die Alternative, wenn ich halt nicht so ein Setting machen kann, wenn ich spontan agieren will, in jeder Lebenslage, abends in der Stadt unterwegs, auf einer Party, im Restaurant, alles wunderbar. Aber deswegen braucht man doch nicht ein Lounge-Event machen, wo man eine Stunde lang den Leuten suggeriert, dass sie jetzt da plötzlich eine Leica oder Hasselblatt haben.
Profi-Fotograf.
Da ist irgendwie die Industrie völlig durchgedreht.
Ja gut, aber es gehört natürlich, wie du sagst, es ist Marketing, ja, und dann bei den aktuellen Ökosystempartnern, die du erwähnt hast, rund um Apple zum Beispiel, wurde ja AI als ganz großes Thema auch propagiert. Und ich finde es ja mega spannend, wie sozusagen ein Feature-Set rund um AI, ob sinnvoll oder nicht sinnvoll, propagiert wird und dann aber de facto eigentlich minimal bis gar nicht eingebaut ist, aber die Zielgruppe trotzdem zuschlägt, ja. Also sozusagen das Haupt.
Ja, ja, und wir wissen ja, also ich meine, hier in Deutschland ist jetzt ja alles der Olaf Scholz und die Ampel schuld gewesen. In anderen Ländern sind es andere Leute schuld. Im Hinblick auf die fehlende AI-Funktionalität bei Apple Intelligence ist es natürlich die böse EU, genau, die schuld ist. Aber die Sinnfrage dahinter und inwiefern diese große Lounge-Event nicht auch ein ganz großer Beutel mit heißer Luft war, das wird halt sehr selten hinterfragt.
Absolut, absolut. Also wir werden es nicht lösen können. Es ist definitiv spannend und man darf natürlich nicht vergessen, wir haben jetzt ja schon von den Anfängen, zwar nicht in den 50er Jahren, aber wir haben von den Anfängen sehr, sehr viel auch da schon mitbekommen und gesehen. Es kommen halt auch immer wieder neue Zielgruppen nach und die wollen natürlich das aktuelle Modell haben und das lässt sich natürlich auch nicht ausschließen. Und die wollen natürlich die aktuellen Modelle haben. Also das muss man, wenn man ehrlich ist und netto rechnet, natürlich abziehen, aber unabhängig davon.
Ja, und es sei ja auch allen Hörerinnen und Hörern, die jetzt schon verzweifelt nach dem Stift suchen, um das iPhone 16 Pro von ihrem Wunschzettel wieder runterzustreichen. Nein, machen Sie es nicht. Wenn es Ihnen eine große Freude macht, dann wünschen Sie sich weiterhin. Aber man sollte es eben realistisch sehen. Es ist dann eben wie Fashion, wie Mode, aber es ist nicht wirklich technologisch bedingt. Viele Eltern sagen ja auch, ich muss meinem Kind immer das allerneueste iPhone schenken, weil das soll ja dann mithalten mit AI oder vielleicht wird es dann ein begnadeter Fotograf oder eine Videokünstlerin und deswegen schickt man halt ein 10-jähriges Mädchen oder Jungen mit einem 1600-Euro-Smartphone in die Schule. Das ist halt schon eine kleine Form des aber gegönnten Rinderwahnsinns, den wir jetzt hier heute mit einem Augenzwinkern debattiert haben. Jeder soll sich natürlich das wünschen, mit dem er glücklich wird und ich habe da auch keinen großen Zweifel, dass die Kassen im Weihnachtsgeschäft wieder klingeln werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen natürlich eine vorweihnachtliche Zeit. Wir gehen jetzt schon rein in den zweiten Advent in die Woche. Lassen Sie sich's gut gehen, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu und bis zum nächsten Mal.
Wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks.
Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Für Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an Turtle Media unter 0721 977 907 15.